Herzlich willkommen zu Kerngesund und Bärenstark, dem Podcast für Ernährungsmedizin, der bei Ernährungsthemen auch Kinder, Jugend und Klima im Blick behält. Ich bin Dr. Taeyong Cianterra, Kinderarzt, Ernährungsmediziner aus Leidenschaft und veganer Ernährungsberater. Ich möchte mit euch mein Wissen teilen und euch spannende, sympathische ExpertInnen vorstellen, mit denen ich über relevante Ernährungsthemen spreche, um Klarheit reinzubringen. Wissenschaftlich fundiert. So, und heute darf ich euch Fabienne Lipp vorstellen. Fabienne, schön, dass du dabei bist bei meiner ersten Interviewfolge. Ich bin sehr gespannt und danke dir herzlich, dass du mitmachst. Ja, ich würde dich auch gleich mal kurz vorstellen. Also, Fabienne ist 35 Jahre alt. Du bist Österreicherin, aufgewachsen in Tirol. Du hast Abitur in Bayern gemacht und hast danach Psychologie studiert und bist jetzt Psychologin, nachdem du deinen Masterabschluss in klinischer Psychologie nach Studium in Wien absolviert hast. Du bist zusätzlich dann zertifizierte Adipositas-Trainerin geworden und hast seit dem Jahr 2020 die Bereichsleitung Psychologie in der Alpenklinik Santa Maria Oberjoch übernommen und machst das seitdem. Das ist die Kinderreha-Klinik für Adipositas, Fütterstörung und atopische Erkrankungen, also Neurodermitis und Asthma. Ja, da, wo ich dich auch kennengelernt habe. Ich bin da ja auch ein halbes Jahr später dann dazugekommen, da warst du schon die psychologische Leitung. Ein gesunder Lebensstil ist dir wichtig und Nachhaltigkeit. Du ernährst dich vegetarisch und du lebst mit deinem Partner und deinem Hund im Allgäu. Hast du auch noch einen random Fact über dich?
Ja, erstmal herzlichen Dank, Taeyong, für die Vorstellung und die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ein random Fact über mich. Ja, in meiner Schulzeit war ich Sängerin in einer Band mit 4 Mädels.
Sehr cool.
Und ja, wir hatten einige Auftritte und haben sogar ein eigenes Album aufgenommen.
Ja. Oh wow, okay. Gibt's das noch zu hören?
Das gibt's auf CD tatsächlich noch.
Nice.
Genau, ja. Erhält sich bei mir.
Wow, okay.
Genau.
Das ist cool. Gut, ja. Jetzt starten wir doch mal rein. Es ist tatsächlich so, dass uns einige Fragen aus der Community erreicht haben, was ich sehr, sehr schön fand und die ich natürlich herzlich gerne an dich weitergebe. Aber erstmal zu deiner alltäglichen Arbeit. Erzähl doch mal kurz, wie sieht denn bei dir das Therapiesetting in der Klinik aus? Machst du das mit oder ohne Eltern? Und ja, erzähl doch mal von so Therapiestunden.
Ja, sehr gerne. Also meine alltägliche Arbeit in der Klinik ist sehr vielseitig. Die reicht von eben psychologischen Einzelgesprächen mit den Kindern, den Jugendlichen oder Kindern und Eltern zusammen, über Vorträge bis hin zu Patienten, Patientinnen-Schulungen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit, dass wir auch die Kinder und Jugendlichen schulen. Da lernen sie, ja, was ist das für eine Erkrankung, die ich da habe und was hilft im Umgang damit? Und vor allem auch so der Austausch unter Betroffenen sozusagen ist auch sehr wertvoll zu sehen. Ich bin damit nicht allein oder es gibt noch andere, die mit den gleichen Themen kämpfen, gerade beim Thema Übergewicht, sowas wie ja Mobbing oder Selbstwertprobleme. Genau. Und ja, Teamsitzungen haben wir regelmäßig, interdisziplinär, wo wir uns austauschen und unsere Konzepte anpassen. Genau, also es ist sehr, sehr abwechslungsreich, würde ich sagen.
Ja, doch, das hatte ich auch so in Erinnerung. Erzähl doch auch nochmal ganz kurz, weil vielleicht wissen das ja auch gar nicht alle, wie lang man denn in so einer Reha dann ist, als Jugendlicher zum Beispiel mit Adipositas jetzt in dem Fall.
Mhm. In der Regel sind die 6 Wochen da, manche auch 4 Wochen. Und eben ab 12 Jahren kommen die Jugendlichen unbegleitet, also ohne Eltern und sind dann in einer, ja, einer Art kleinen Wohngruppe bei uns untergebracht, alle zusammen in einem Haus.
Die Wanderfalken.
Die Wanderfalken, genau. Mit einem kleinen Spaziergang bis zur Klinik rüber durch einen schönen Wald. Da haben wir auch viel Bewegung im Alltag. Genau.
Sehr cool.
Ja, und 6 Wochen in der Regel sind die da. Genau.
Ja, und wie oft siehst du die nochmal in der Woche, so im Durchschnitt?
Das ist sehr individuell, je nach Bedarf. Also wir sehen erstmal alle Kinder und Jugendlichen mit Adipositas in der Psychologie zu einem Erstgespräch und ja, lernen uns da einfach mal kennen und schauen, was sind so Themen, die vielleicht mit der Erkrankung einhergehen oder Belastungen im Alltag und so weiter. Und ja, bei den meisten läuft es dann schon tatsächlich weiter und dann sehen wir uns im Schnitt 1 bis 2 Mal die Woche. Mhm. Genau, zu einem 30-minütigen Gespräch.
Ja, schön. Ja, erzähl mal, was macht dir Spaß an deiner alltäglichen Arbeit?
Ja, ich liebe einfach die Arbeit mit Menschen, weil es einfach nie langweilig wird und ja, jede Person ja auch anders ist, jeder Fall ist unterschiedlich und ja, ich finde es einfach auch total schön, so Fortschritte und Erfolge begleiten zu dürfen. Mhm. Wenn mir ein Kind oder ein Jugendlicher am Ende der Reha zum Beispiel sagt, ich fühle mich jetzt einfach selbstbewusster und ich bin stolz darauf, was ich geschafft habe, da ja, geht mir dann auch irgendwie das Herz auf und es freut mich, wenn sich da einfach was bewegt in dieser Zeit.
Total, ja. Und wenn du jetzt mal reingehst in deine Gespräche mit den Jugendlichen und wir zum Thema jetzt kommen, was siehst du in deiner therapeutischen Arbeit, was steckt hinter emotionalem Essen aus deiner Erfahrung?
Also ich sehe, dass es eben sehr häufig eine Strategie ist zum Umgang mit unangenehmen Gefühlen oder Emotionen, wie zum Beispiel Frust oder Traurigkeit, dass Essen einfach auch dann zur Regulation oder Beruhigung eingesetzt wird, was natürlich auch auf biologischer Ebene sehr nachvollziehbar ist. Es wird unser Belohnungssystem aktiviert, wir fühlen uns besser durch Essen. Genau, was ich aber auch sehe, ist, dass das vielen Kindern und Jugendlichen gar nicht bewusst ist. Also häufig ist es so, dass wir das erstmal so ein bisschen rausarbeiten müssen, dass das ein Thema ist oder dass die Eltern das mir dann eher erzählen von den begleiteten Kindern. Das ist mir aufgefallen, ja.
Ja. Ich hatte ja in der letzten Folge was erzählt zu den Prozentzahlen und da waren es ja so um die 60%, die in der Studie erwähnt wurden oder 2/3. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen? Welchen Prozentsatz würdest du jetzt schätzen bei den Kindern, Jugendlichen mit Adipositas, bei denen emotionales Essen auch eine Rolle spielt?
Ich würde das sogar noch höher einschätzen, tatsächlich.
Okay, krass.
Schon eher bei 75-80%, weil wenn man eben ein bisschen genauer nachfragt, kennen das fast alle, ja? Also es gibt schon Jugendliche, die sagen, nee, also ich esse nie aus einem Gefühl raus oder nach einer Emotion, aber genau, wenn man so nachfragt, ist es schon, können sich viele damit identifizieren, ohne dass es jetzt vielleicht bei allen wirklich jetzt täglich oder mehrmals wöchentlich vorkommt, aber ja, die meisten kennen das, würde ich sagen.
Mhm. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen Kindheitserfahrungen bei dem Thema? Also ist es so, wer als Kind mit Süßigkeiten getröstet wurde, trägt das Muster bis ins Erwachsenenleben?
Ja, also solche Muster tragen wir definitiv weiter. Das würde ich ganz klar bestätigen. Einerseits ist es so, das Essverhalten der Eltern beeinflusst ja auch maßgeblich das der Kinder. Das soziale Lernen ist einfach sehr, sehr wichtig. Oder unser wichtigstes Lernen ist das soziale Lernen. Die Eltern haben eine Vorbildfunktion und ja, wie in der Familie gegessen wird, wie wir das so lernen, das nehmen wir auf jeden Fall bis ins Erwachsenenalter mit. Ganz spannend bei dem Thema ist auch so, was Geruch betrifft, das finde ich ganz interessant. Unser Geruchssinn wird im Gehirn anders verarbeitet als die anderen Sinne. Und zwar hat das, also auch anatomisch im Gehirn hat der Geruchssinn Nähe zu Emotionen und zu Erinnerungen, also zu unserem limbischen System und zum Hippocampus. Das heißt, wenn wir etwas riechen, wird das ganz schnell stark mit Emotionen verbunden oder mit Erinnerungen. Und das kann sehr stark im Erwachsenenalter wieder getriggert werden. So der Geruch von zum Beispiel dem Essen, das die Großmutter immer gekocht hat. Ja, wenn ich das wieder rieche, dann wird das ganz stark emotional geknüpft. Also mit Geruch, was ja ein wichtiger Faktor ist, auch beim Essen, gibt es starke emotionale Verknüpfungen, die wir auch bis ins Erwachsenenalter mittragen.
Ja, total. Also, ja, weiß ich nicht, jetzt ist ja gerade Frühling und wenn ich hier manchmal durchs Vlies laufe und diese bestimmten Frühlingsgerüche von den, ja, auch einfach so Büschen und ich weiß gar nicht, wie die dann teilweise heißen. Na gut, Flieder ist klar und so, aber dann kommen manchmal echt so Bilder aus der Kindheit hoch, ne, wo man irgendwie wahrscheinlich so das erste Mal so richtig schön über so eine Frühlingswiese oder das erste Mal durchs Vlies, ich bin ja hier auch aufgewachsen, gelaufen ist und so. Also das, ja. Ja, voll.
Ja, mit Essen ist es dasselbe, gell? Also wenn wir da was verknüpfen mit auch positiven Familienerfahrungen zum Beispiel, das bleibt sehr stark einfach bis später auch bestehen. Natürlich auch im positiven Sinn, aber auch negative Angewohnheiten, also in beide Richtungen sozusagen.
Ja, ja. Total. Genau. Ist ja vielleicht auch, warum so viele Leute so gerne grillen. Grillen macht man ja immer im Sommer und alle haben gute Laune, oder?
Ja, genau. Seit Grund beginnt, ja.
Ja.
Genau.
Okay. Gut, ja, spannend. Jetzt kommen wir doch mal zu ein paar spannenden Fragen Richtung Gehirn auch weitergehend. Und zum Thema Sucht dann auch so ein bisschen. Ab wann wird aus "Ich esse manchmal aus Frust" ein echtes Problem und woran merke ich das?
Ja, das ist eine sehr gute und wichtige Frage, finde ich. Also ein Problem wird es dann, wenn emotionales Essen täglich auftritt oder mehrmals wöchentlich. Da würde ich ein bisschen dann hinschauen. Dann, wenn es körperliche Konsequenzen gibt, wie zum Beispiel eine starke Gewichtszunahme, und wenn es auch psychische Aspekte damit einhergehen, wie zum Beispiel eine Belastung oder Scham- und Schuldgefühle nach dem Essen oder auch ein Gefühl von Kontrollverlust. Das sind Punkte, wo ich empfehlen würde, auch vielleicht professionelle Hilfe mal zu erwägen, wenn man es einfach auch selber nicht mehr so im Griff hat sozusagen oder wirklich eine Belastung und ein Leidensdruck sich daraus ergibt. Ja, Hilfe würde man finden beim Hausarzt, bei der Hausärztin, bei PsychologInnen oder auch bei einer Ernährungsberatung. Das wären so die ersten Anlaufstellen. Also wenn man die Aspekte selber merkt, ja, wäre es gut, auch vielleicht frühzeitig da mal nochmal die Notbremse zu ziehen.
Ja, total. Ja, dann geht das quasi auch direkt über. Gibt es eine Schnittmenge von emotionalem Essverhalten und Suchtverhalten? Wie kann man, wenn man auch das berücksichtigt, reagieren?
Ja, also die Schnittmenge, wenn danach gefragt wird, ist, denke ich, der Neurotransmitter Dopamin, der ja bei Sucht eine große Rolle spielt, aber eben auch beim Essen ausgeschüttet wird. Gerade wenn wir fettige, hochkalorische Speisen essen, wird viel Dopamin ausgeschüttet. Dadurch, ja, das ist ja unser also wie ein Belohnungshormon sozusagen und wir fühlen uns wohl und dasselbe passiert bei Sucht. Der Effekt jetzt beim Essen hält ja nicht so lange eigentlich an, deswegen würde ich sagen, da muss man jetzt nicht per se drauf reagieren, aber es ist natürlich gut, wenn man sich das bewusst macht, ja, dass man sich eben durch Essen schnell und einfach besser fühlen kann. Genau, aber Achtung dann ist angesagt, wenn das vielleicht nur noch die einzige Strategie ist, die ich habe, um mich besser zu fühlen und sich da eben auch eine Art Sucht entwickelt, genau. Es ist nur immer schwierig beim Thema Essen, ja, weil wir müssen ja auch essen. Im Vergleich zu einer anderen Sucht kann man nicht einfach sagen, ich lasse jetzt das Suchtmittel weg sozusagen, sondern man muss halt so sein, seinen Weg damit finden, ja.
Ja. Ja, kann man das denn sagen? Gibt es da auch von der Suchtdefinition jetzt, sage ich mal, oder so, ob es da vielleicht Überschneidungen gibt jetzt mit einem ganz, ganz stark ausgeprägten emotionalen Essverhalten? Also ich stelle mir es jetzt gerade so vor, es ist halt jetzt täglich vor und ich habe jetzt einen schlechten Tag gehabt und dann komme ich von der Arbeit und schaff's noch nicht mal mehr nach Hause gefühlt, sondern vielleicht fahre ich noch mal rechts ran, hol mir Schokolade aus dem Supermarkt, ess die schon unterwegs, weil ich irgendwie denke so, Mann, ey, das geht jetzt nicht so. Und zu Hause weiß ich nicht, da weiß ich nicht, ob es das noch gibt. Also kann man da auch so sagen, da gibt's definitionsmäßig so ein paar der Suchtbegrifflichkeiten auch beim emotionalen Essen?
Also ich bin jetzt keine Suchtexpertin.
Ja, okay.
Aber was ich schon weiß, genau, es geht auch um den Begriff zum Beispiel Craving. Das ist eben dieser starke Druck, das, was du gerade beschreibst. Ja, so ich halte es gar nicht mehr aus. Ich fahre schon mal rechts ran und hole mir die Schokolade. Also wenn dieses Verlangen, dieser Druck sehr, sehr stark ist, das ist ein Aspekt der Definition. Oder auch, wenn die Menge halt immer mehr gesteigert werden muss.
Und was würdest du da sagen? Also wenn man da jetzt reingeht, sagt, okay, wie entsteht das jetzt im Gehirn, dass dann mehr Zucker beim nächsten Mal notwendig ist und man dann nicht widerstehen kann mit einem Stückchen, zwei oder einem Streifen?
Im Gehirn ist es so, das wissen wir, dass eben wenn das Dopamin ausgeschüttet wird in großen Mengen, dass der Körper dann irgendwann diese Andockstellen im Gehirn verringert und zurückbaut sozusagen als Art Schutzmechanismus und wir dann sozusagen mehr von derselben Substanz brauchen, um den gleichen Effekt hervorzurufen, also dieses wohlige Belohnungssystem, genau, das ist, also liegt an den Rezeptoren, ja, von diesem Neurotransmitter, die reduziert werden.
Okay. Und wenn man jetzt anfängt, emotional zu essen und dann nicht mehr aufhören kann, also wie so ist, bis einem schlecht ist, was passiert da an der Stelle? Kann man das sagen?
Ja, dazu fällt mir ein, dass es viel mit unserem intuitiven Essverhalten zu tun hat, das einfach auch genetisch geprägt ist. Also wenn man sich da so mit der Evolutionsforschung ein bisschen auseinandersetzt, wissen wir schon, dass unser Essverhalten sehr stark genetisch veranlagt ist, weil es ja auch um unser Überleben geht sozusagen. Natürlich ist Essen wichtig, damit wir überleben. Und da gibt's auch die sogenannte Fresshypothese, finde ich immer so einen komischen Begriff, aber ja. Die besagt so ein bisschen, dass Menschen versuchen, so viel wie möglich zu essen von einem gewissen Essen, das sehr schmackhaft oder kalorienreich ist. Ja, weil ja für das Gehirn oder für unseren Körper, wenn wir jetzt zurückdenken an die Steinzeit, ist ja nicht klar, ob es morgen auch wieder was gibt. Ja, so funktioniert unser Gehirn tatsächlich immer noch. Es weiß nicht, dass hier nebenan vielleicht der volle Kühlschrank ist. Ja, dafür ist es noch gar nicht so lange so. Wir müssen auch gar nicht bis in die Steinzeit zurückgehen, sondern, sage ich mal, ja, Nachkriegszeit in Deutschland, da war das ja auch noch nicht so. Da war das ja auch noch so, dass wir vielleicht nicht immer was zu essen hatten oder nicht sehr viel. Von dem her ist es eine gute Tendenz, die unsere Gene da mitbringen. Ja. Beispielsweise erzähle ich auch immer gerne in einem Vortrag, wenn die Leute in der Steinzeit einen Baum gefunden haben mit reifen Feigen dran, dann war klar, davon isst man jetzt mal so viel, wie reingeht. Ja, da nimmt man sich nicht nur eine Feige und lässt den Rest dann für die Vögel oder lässt es vergammeln. Ja. Sondern erstmal so viel wie geht, weil so ein reifer Feigenbaum ist natürlich eine Sensation und gibt's auch nicht jeden Tag, ja. Und dieses Verhalten, dieses intuitive Verhalten haben wir vermutlich immer noch in uns, was auch erklärt, warum es so schwierig ist, prinzipiell, ja, weniger zu essen, wenn wir die Menge vor uns haben. Ja, wir haben die Tafel Schokolade vor uns und da zu sagen, jetzt esse ich hier nur ein kleines Stück davon und den Rest, ja, lasse ich da mal, das ist so ein bisschen kontraintuitiv sozusagen. Also das ist auch sozusagen nachvollziehbar. Sozusagen,
Ja. Dass da so die Impulse des, sag ich mal, evolutionsbiologischen Überlebensmechanismus und bloß jetzt Zucker reinhauen und alles, was geht, damit man die Phasen von weniger Nahrung übersteht, dass das dann aktiviert wird, sozusagen.
Genau. Nur heutzutage ist es halt eben so, also, dass ja unsere Gene nicht mehr so gut mit der Umwelt zusammenpassen, in der wir leben. Man spricht von so einem sogenannten Mismatch. Also es passt nicht mehr zusammen, wie die Gene sind und wie aber unsere Umwelt sich drastisch ja anders entwickelt hat die letzten Jahrzehnte, muss man sagen, ist ja noch gar nicht so lange, dass wir so ein Überangebot haben und so viele hochkalorische, zuckerhaltige Lebensmittel. Klar, die Gene freuen sich und sagen rein damit, aber an irgendeinem Ende ist es dann halt zu viel, genau.
Ja, total. Und ich erinnere mich, du hattest im Vorgespräch so eine ganz spannende Sache erwähnt zu so einem Mausexperiment. Kannst du das vielleicht nochmal kurz sagen? Zu Zucker? Das fand ich irgendwie krass.
Stimmt, genau, ja. Da gab es eben Experimente mit Ratten oder Mäusen, weiß ich jetzt gar nicht mehr, die zur Auswahl bekommen haben, ob sie Kokain nehmen möchten oder Zuckerwasser. Und viele der Ratten haben sogar eben das Zuckerwasser bevorzugt vor dem Kokain, woraus so geschlossen wurde, Zucker macht einfach genauso abhängig oder abhängiger als die Droge Kokain.
Das ist schon crazy. Also ich meine, klar, ne, muss man dann dazu sagen, natürlich, tierexperimentelle Studie ist jetzt nicht 1:1 übertragbar und jetzt nicht die stärkste Evidenz, aber trotzdem werden wir das mal verlinken und kann man nochmal reingucken. Das ist natürlich echt einfach auch, zumindest zeigt es ja eine Tendenz, was das angeht.
Ja, also es gibt einen Suchtfaktor, das kann man so definitiv so festhalten, glaube ich.
Okay, und jetzt kommen wir von der Physiologie zur Praxis, bestenfalls. Und da war eine Frage, welche Quick Fixes gibt es, damit man direkt den Impuls des emotionalen Essens umlenken kann?
Ja, Quick Fixes wünschen wir uns natürlich alle. Das ist ja gerade in der Psychologie oder bei Gewohnheiten ein bisschen schwierig. Aber vielleicht können wir das jetzt im Verlauf auch noch ein bisschen beantworten. Ich würde sagen, also Wahrnehmung ist schon mal der erste Schritt. Wenn ich das wahrnehme, dass ich diesen Impuls habe, emotional zu essen, dann ist ja schon ganz viel passiert, ja. Dann bin ich ja schon im bewussten Denken und kann mich bewusst dafür entscheiden, was anderes zu tun, ja. Ich kann sagen, ich lenke mich ab oder, kau ein Kaugummi, wir hatten es vorher davon. Genau, was jetzt so mittel- und langfristig auf jeden Fall sehr hilfreich wäre, wäre so die Selbstwahrnehmung und so die Achtsamkeit für den Körper zu trainieren, um einfach so ein bisschen zu wissen, was ist denn da so los bei mir, ja? Wie fühlt sich Hunger an? Wie fühlt sich Sättigung an? Ist es jetzt Appetit oder ist es Hunger? Also braucht mein Körper wirklich Nährstoffe? Habe ich zum Beispiel auch Signale wie Magenknurren oder weiß ich nicht, Kopfschmerzen, es ist bei jedem was anderes auch. Oder ist es jetzt eher, weil ich gerade eben einen Auslöser hatte, zum Beispiel Stress oder Frust, Wut, was auch immer, habe mich gestritten mit der besten Freundin und dann habe ich das Bedürfnis, erstmal was zu essen, um mich zu regulieren. Also wenn man da so ein bisschen hinkommt, die Verbindung da zum Körper zu schulen, das finde ich sehr, sehr wichtig und ist auch langfristig ein Schutzfaktor vor Übergewicht. Ja, dass man nicht sozusagen so kopflos isst, weil es gerade was gibt oder weil es eben halt gerade emotional getriggert ist, sondern dass man eben schon bewusst wahrnimmt, was ist da los. Und das ist tatsächlich sowas, das sehe ich oft bei den Jugendlichen, gerade bei denen, die vielleicht auch stärker übergewichtig sind, wenn ich da diese Fragen stelle, die sagen mir dann, ja, nee, ich weiß gar nicht, wie sich Hunger anfühlt, Sättigung verspüre ich auch gar nicht. Ich esse halt, wenn es was gibt oder wenn was da ist oder wenn es mir schlecht geht oder nebenbei und so weiter. Ja, also von außen sozusagen bestimmt, von äußeren Faktoren. Und davon wollen wir ein bisschen weg. Deswegen trainieren wir das auch bei uns in der Klinik. Das ist also mir ein wichtiges Anliegen, diese Selbstwahrnehmung. Ist jetzt kein Quickfix, aber ja, kann man auch schnell wohin kommen, sagen wir mal so.
Ja. Ja, also ich sag mal genau, mir fällt dazu irgendwie ein, im besten Fall ist es ja so, dass, ja, dass der Impuls kommt, ich bin jetzt vor der Schokolade oder wie auch immer und dann denke ich mir, oh, jetzt brauche ich den Quickfix. Und vielleicht ist ja dann sogar schon überhaupt diese Überlegung, wie du sagst, zu haben, schon mal der erste Schritt und dass man dann sagt, okay, jetzt mal tief durchatmen und wirklich darüber, ja, vielleicht jetzt sich nochmal daran zu erinnern, was wir jetzt gerade besprochen haben, daran zu denken, okay, was habe ich denn jetzt eigentlich für eine Emotion? Also, was verspüre ich jetzt gerade? Okay, ist es Wut oder ist es Langeweile oder ist es Gewohnheit oder... Also, weil ich jetzt hier, keine Ahnung, vor der Netflix-Serie sitze oder was ist es jetzt genau, warum wollte ich das jetzt gerade essen? Und das vielleicht sich einfach erstmal überhaupt zu beantworten, oder? Im ersten Schritt. Und da ist ja vielleicht schon mal so ein kleiner Prozess dann in Gang gekommen.
Definitiv. Also ich sage immer, wenn man an dem Punkt schon ist, dann ist man schon ziemlich weit. Das Verändern ist dann nicht mehr so schwierig, tatsächlich. Weil wenn die Erkenntnis da ist, es ist nur eben überhaupt schwieriger, das ja wahrzunehmen im ersten Moment.
Ja, total. Okay, dann gehen wir da nochmal weiter rein. Eine Frage war, oft esse ich nicht aus Hunger, sondern aus Gewohnheit und dann auch, wenn ich eigentlich schon satt bin. Zum Beispiel, wenn nach dem herzhaften Essen noch ein Dessert gegessen wird, denn im Dessertmagen ist immer Platz. Also das, was wir alle kennen, das Eis geht immer. Welche Tipps gibt es, aus diesen Gewohnheiten rauszukommen und primär zu essen, um Hunger zu stillen und nicht, weil es 12 Uhr ist und man dann eben Mittag isst? Und ja, dann daran anschließend, wie kann man lernen, wieder ein besseres Gefühl für Hunger und Sättigung zu bekommen?
Ja, das ist eine tolle Frage. Genau. War die eigentlich von einer Jugendlichen oder von einem Kind?
Nee, die war tatsächlich von einer Erwachsenen. Ach so, vielleicht hat sie aber auch die Frage von ihrem Kind weitergegeben, das weiß ich nicht. Das könnte sie jetzt auf jeden Fall dann selbst beantworten oder als Ausrede nehmen.
Genau. Ja, dazu fällt mir ein, erstmal. Der beste Zeitpunkt, um Süßigkeiten zu essen, ist ja schon tatsächlich nach einer Hauptmahlzeit. Das heißt, so das mit dem Dessertmagen, ja, das sagt man auch gern so, das ist ja per se auch gar nicht ganz falsch, oder? Würdest du da was anderes sagen, Till Jong? Das ist ja an sich schon mal der beste Zeitpunkt zumindest.
Voll, voll, total.
Durch, oder?
Nee, total. Ich dachte jetzt, du meinst, ob es den Dessertmagen gibt. Also, ja, nee.
Nein, ich meine den Zeitpunkt. Ja,
nee, der Zeitpunkt ist optimal, ja, genau.
Ja, also wenn man was Süßes essen möchte, dann gerne direkt nach dem Essen, auch proteinreichen, gesunden Mahlzeit. Da macht es am wenigsten aus für den Blutzucker, sagen wir mal so. Und auch, ja, wenn man sagt, klar, um 12 esse ich immer was. Natürlich hat der Körper auch so einen Rhythmus, wo dann einfach Hunger auch zu gewissen Zeiten produziert wird. Manchmal merkt man das ja auch so bei der Zeitumstellung, kennen viele, da ist irgendwie dann eine Stunde früher und man hat dann aber noch gar keinen Hunger, sondern eben erst zur gewohnten Zeit. Der Körper hat ja auch so seine Rhythmen, seine Tages- und Nachtrhythmen. Von dem her ist es auch gar nicht per se so eine Seltenheit oder irgendwie schlimm.
Ja, ganz kurz, da muss ich ganz kurz einhaken, weil das ist so lustig. Grüße gehen raus an Matthias Müller, alle, die ihn kennen. Es war schon ein bisschen lustig, wenn wir in der Klinik in Brandenburg damals auf die Uhr geguckt hatten und es war einfach Punkt 12 und unser Oberarzt ist aufgestanden und meinte, so, Mittagessen und das war irgendwie so lustig und so gut, weil irgendwie einerseits ist es ja auch in der Klinik was Gutes, wenn alle dann irgendwann mal Pause machen und wirklich sich die Pause nehmen. War auch nicht in allen Kliniken so, in denen ich gearbeitet habe. Aber ja, irgendwie, der ist ein sehr gutes Beispiel für dieses um 12 Uhr hat man dann auch Hunger und genau, geht dann auch Mittagessen. Das glaube ich auch, ne? Das ist auch einfach total eine Gewohnheit und der Körper stellt sich so ein bisschen drauf ein, wie du sagst, ne? Das würde ich schon sagen, das kommt da, spielt da mit eine Rolle und ist ja auch, also jetzt für das ist es ja erstmal gar nicht so schlimm, ne, dass man jetzt da, aber gut, wenn man jetzt 12 Uhr immer eine Schokolade erstmal reinballert, ist was anderes, aber genau, das Mittagessen, genau.
Und, das wollte ich nur erstmal ergänzen, ja.
Voll, total, total.
Aber natürlich ist es eine gute Frage, wenn ich jetzt halt einfach auch Gewohnheiten habe, wo ich merke, die sind nicht so günstig. Ja, zum Beispiel, die Jugendlichen sagen mir dann oft, Mensch, ich laufe von der Schule heim und da komme ich beim Dönerladen vorbei und dann rieche ich das. Natürlich sind wir nochmal beim Geruch, rieche ich das Essen und da kaufe ich mir aus Gewohnheit einfach immer einen Döner. Ob ich jetzt Hunger habe oder nicht oder egal welche Uhrzeit, das ist ja zum Beispiel natürlich eine ungünstige Angewohnheit. Da ist auch wieder, wie wir vorher gesagt haben, der erste Schritt ist, das mal überhaupt zu erkennen. Das ist eine Gewohnheit und die ist vielleicht nicht so günstig. Und dann halt versuchen, die zu ändern, durch eine andere Gewohnheit zu ersetzen. Oder zum Beispiel auch mal die Wege zu ändern. Wenn ich weiß, immer wenn ich da vorbeilaufe, werde ich so getriggert, kann man ja durchaus mal überlegen, Mensch, dann gehe ich vielleicht hintenrum, ja, oder woanders. Ja, aber da gehört natürlich auch viel Selbstdisziplin dann dazu.
Das stimmt, ja. Und jetzt zu dem, okay, es ist jetzt so, dass man das Essen gegessen hat, Mittag oder Abend, und dann aus Gewohnheit kommt jetzt das Dessert. Und eigentlich will man aus dieser Gewohnheit raus. Hättest du da eine Idee, wie man das schafft, langfristig, mittelfristig oder kurzfristig?
Ja, eine Empfehlung wäre vielleicht, vielleicht gar nichts Süßes daheim zu haben und einzukaufen oder mal weniger. Ja, wenn ich es nicht da habe, also das berichten mir auch viele Patienten und Patientinnen, wenn ich weiß, ich habe im Schrank hier noch meine Lieblingsschokolade oder was auch immer, halt die Chips oder ja, was man gern mag, dann ist klar, dass da auch wieder dieses Craving entsteht. Da würde ich wirklich, also ganz banal sagen, dann kauf's nicht ein. Weil der Weg zum Supermarkt
ist wahrscheinlich nicht hungrig einkaufen zu gehen, ne?
Genau, und bitte mit Einkaufsliste, das wäre auch so ein Tipp. Ja, weniger davon einkaufen. Der Gang zum Supermarkt ist dann schon wirklich auch aufwendig. Das macht man dann nur, wenn's wirklich ganz dringend ist. Aber klar, wenn ich es vor der Nase habe, im Extremfall jetzt wirklich, ja, Schüsselplätzchen vor mir auf dem Tisch, da sind wir wieder bei der Fresshypothese, da kann ich natürlich nicht gut widerstehen. Aber wenn ich es nicht da habe, ja. Genau. Ja. Und ja, wenn man das auch ein paar Tage nicht macht, dann entwöhnt man sich da sehr schnell.
Ja, das stimmt. Und vielleicht, wenn man dann sagt, softer Übergang, jetzt denke ich gerade so an die Erdbeerzeit, wenn man dann eben sagt, okay, jetzt ist gerade Erdbeerzeit, da gibt es als Nachtisch einfach dann immer Erdbeeren, schmeckt ja auch lecker und vielleicht ist ja auch süß und vielleicht kann das ja so ein bisschen das erleichtern zu sagen, ich habe trotzdem jetzt einen Nachtisch und auf Dauer ist es dann vielleicht auch ja, irgendwie lecker. So.
Ja, gute Idee.
Okay. Ja, jetzt sind wir ja schon im Thema Gewohnheitsänderung. Würdest du noch was zu ergänzen zu Strategien, die es gibt, um nachhaltig gesunde Gewohnheiten zu etablieren?
Also eine Strategie wäre, ein Esstagebuch zu führen. Das empfehle ich sehr ganz gut. Gerne, dass man wirklich sich aufschreibt. Ja, was habe ich denn den Tag über so gegessen? Weil das vergisst man auch ganz schnell wieder, wenn man sich ehrlich ist. Und dann snackt man mal hier und mal da. Also das wirklich mal konsequent aufzuschreiben, sich auch nicht selber dabei anzulügen, sondern schon mal ganz, ganz ehrlich, um zu sehen, was esse ich denn so, um das Bewusstsein zu schaffen. Und dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, irgendwie versuchen, einen festen Essensrhythmus zu etablieren. Ja, wo ich sage, also ich habe meine 3 Hauptmahlzeiten, vielleicht brauche ich mal noch eine Zwischenmahlzeit. Also bei mir ist es um 10 Uhr vormittags, da ist auch eine Mischung aus Gewohnheit und aber auch Hunger. habe ich mir so antrainiert, aber genau, dann habe ich meine festen Essenszeiten und esse vielleicht nicht drumherum dann so viel. Das fände ich auch sehr gut. Vielleicht ein bisschen die Mahlzeiten vorplanen von der Woche, entsprechend einkaufen gehen. Das wäre natürlich das Ideale. Und eben mit Einkaufsliste, wir hatten es gerade schon davon, dass man nicht aus dem Impuls raus dann zu viel isst. Genau, ja, das wären so meine praktischen Tipps.
Mhm. Okay, gut. Für den Supermarkt noch mit der Liste einkaufen, hättest du da sonst noch was? Da kam die Frage, welche Methoden kann man im Supermarkt anwenden, wenn man sozusagen der Verführung ausgesetzt ist, Angesicht zu Angesicht mit der Schokolade?
Ja, das ist eine gute Frage. Man muss sich halt klar sein, dass das natürlich auch so platziert wird alles, ja, die ungesunden Sachen, dass wir die sehen die ganzen Süßigkeiten, die noch an der Kasse rumstehen, wenn man eh warten muss, ja, damit man da noch gut den Blick drauf kriegt und das auch noch schnell mitnimmt. Wenn man sich dessen schon mal bewusst ist, wie das alles platziert ist, da sind ja auch viele Psychologen, Psychologinnen am Werk, die das ja genauso ausrichten, dass wir da sowas kaufen, ja. Das ist, glaube ich, schon mal gut.
Die Bösen von der Nahrungsmittelindustrie.
Ja. Ja, die Liste finde ich schon wichtig. Ich weiß nicht, hast du noch Ideen, andere Ideen?
Ja, ich würde auch sagen, manchmal, klar, wenn man das jetzt da vor sich hat, manchmal kann man ja auch die Gänge auslassen, einfach sagen, so, okay, alles klar. Also zum Beispiel versuche ich das manchmal, wenn ich mit einkaufen gehe, dann geht es einfach an den Gängen zackig vorbei, so dass man gar nicht erst da lange vorstehen bleibt manchmal, weil dann kommt man ja vom einem zum anderen, 7 Sachen werden 5 Mal nochmal rein und rausgenommen. Da versuche ich dann immer kurz mal abzulenken und schnell zur Kasse irgendwie. ja, genau. Also ich glaube, ja, ist vielleicht gut das, was du sagst, dass man sich bewusst ist, ihr wollt mich hier gerade reinlegen, aber ich lasse mich nicht reinlegen. Und wenn man irgendwas speziell kaufen will, seine Lieblingsschokolade und das bewusst macht, dann ist es ja auch okay. Also, ne, wenn man jetzt sagt, okay, einmal die Woche wollte ich mir jetzt Schokolade kaufen, das ist diesmal dran, zack, steht auf der Liste und dann ist es auch nicht mit schlechtem Gewissen, sondern
gönn dir. Ja, unbedingt. Genau. Genuss ist ja auch trotz allem wichtig, ja.
Ja, gut, dann würde ich noch eine Frage an die Community weitergeben. Und zwar, antwortet mir gern oder uns, gibt es gesunde Lebensmittel, die etwas Ähnliches hervorrufen wie Schokolade und die in diesen Momenten helfen? Also wenn euch irgendwas, gute Gefühle gibt, wo ihr sagt, oh ja, das hat da freue ich mich immer drauf, dass es nicht die Schokolade ist, sind nicht die üblichen Sachen, so, keine Ahnung, Chips oder Gummibärchen. Genau, dann meldet es uns doch gern mal zurück. Genau, ja, dann war noch eine Frage an mich. Inwiefern spielt die Ernährungsweise überhaupt eine Rolle bei emotionalem Essen? Würde ich schon sagen, ist ein Punkt, der was ausmacht, wenn ich sozusagen in so einem Modus drin bin, dass ich viel vollwertig, also heißt Vollkorngetreide, möglichst viel unverarbeitet esse, möglichst wenig Industriezucker, Salz zugesetzt. Es ist so ein bisschen, dass dann ja auch eine Gewöhnung eintritt. Das kennt man beim Salz. Wenn ich immer mehr salze, dann muss ich auch gefühlt immer mehr salzen bei den nächsten Mahlzeiten. Und wenn ich das dann mal konsequent eine Zeit lang ein bisschen reduziere, dann ist es am Anfang komisch und irgendwann ist es wieder normal. Und wenn man dann irgendwo essen geht, dann denkt man so, boah, ist das salzig. Und so ein bisschen so funktioniert das letztendlich mit allen Geschmäckern im Körper. Also wenn man da einfach es schafft, mehr die natürlichen Geschmäcker wieder reinzukriegen, ist das eine. Und das andere sind tatsächlich die Ballaststoffe. Also wenn die Ballaststoffe im Körper arbeiten, dann werden die ja von unserem Darmmikrobiom verdaut, was ich letztes Mal auch angesprochen hatte mit diesem Second-Meal-Effekt. Unsere Darmbakterien essen das nochmal, was wir sozusagen als Ballaststoffe im Essen haben und was zum Beispiel dann aus den Hülsenfrüchten, Nüssen oder Gemüsen kommt. Und wenn das dann verdaut wird, dann generiert das auch ein bisschen Energie. Und dann macht uns das auch satt. Zum Beispiel auch nachts, wenn wir schlafen noch. Und dann wachen wir am nächsten Morgen auf und haben gar nicht so viel krassen Hunger. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit so einem, ja, weiß ich nicht, hatte Nachtdienst, bin übermüdet und nachts habe ich dann die ganze Zeit, vielleicht da lag irgendwas rum, Süßes gegessen, Kaffee mit Milch getrunken und dann komme ich nach Hause und hab so einen heftigsten Hunger. Genau, also würde ich schon sagen, dass man da mit viel Ballaststoffen möglichst viel Unverarbeiteten entgegenwirken kann. Würdest du das so bestätigen oder hast du da andere Erfahrungen aus deiner?
Nee, doch, definitiv. Das würde ich so unterschreiben. Es ist auch auf der Ebene sozusagen, ist eine vollwertige Kost nachhaltig sinnvoll. Ja, um einfach auch so diese Heißhungerattacken zu vermeiden.
Okay, ja, Mensch, da sind wir am Ende angekommen fast. Gibt es noch etwas, was du ergänzen möchtest?
Ja, tatsächlich ein Punkt ist mir noch so aufgefallen durch die Fragen auch aus der Community. Es ging ja oder geht sehr viel um den Wunsch nach gesunder Ernährung, Zuckerreduktion. Ja, und das finde ich toll auf jeden Fall. Das ist ein guter Trend. Ich wollte aber noch kurz anbringen, es gibt ja auch eine relativ neue Essstörung, die nennt sich Orthorexie. Ja, da geht's um so eine Art ja zwanghafte Beschäftigung mit der Qualität des Essens, den Nährstoffen, dem gesunden Wert der Lebensmittel, dass man eben nur noch gesund essen möchte, Ungesundes vermeiden. Also das kann sozusagen auch dann in die Richtung umschlagen, dass man wirklich eine Essstörung hat. Das heißt, das möchte ich irgendwie nochmal betonen.
Voll.
Ja, bleibt locker beim Thema Essen. Genuss ist auch super wichtig. Wir hatten es vorher schon und macht Essen nicht zum Hauptfokus des Tages. Ja, das sind alles super Fragen gewesen. Fand ich ganz, ganz toll. Aber eben, das Ende des Spektrums kann dann auch so aussehen, einfach, dass ihr es mal gehört habt. Das ist mir noch wichtig zu teilen.
Ja, total, voll gut. Ja, guter Punkt. Okay, dann kommen wir zur Abschlusskategorie. Mein Go-To gesundes Lieblingsessen.
Ja, also als Tirolerin sind es natürlich Knödel. genauer gesagt, Semmelknödel mit Pilzsoße ist sowas. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es so gesund ist, aber es ist auch nochmal zum Thema Kindheitserfahrungen. So ein Soul Food aus meiner Kindheit. Wir waren mit meiner Oma dann tatsächlich immer im Wald, haben die Pilze selbst gesammelt und dann hat meine Oma diese tolle Soße gezaubert.
Richtig
das
gut.
Ist auf jeden Fall so ein Soul Food von mir. Und ansonsten liebe ich einfach Salat und Salate in jeder Variation tatsächlich, ja.
Genau. Sehr schön. Nee, das klingt auch extrem lecker. Ja, cool. Fabienne, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Das fand ich mega spannend. Ich konnte auch wieder einige Dinge mitnehmen, die ich nochmal nachschlagen werde für mich und nochmal reingehen. Fand ich cool, dass du da warst. Also ganz, ganz lieben Dank.
Ja, danke dir auch, Jung, für den tollen Podcast. Bin schon gespannt, wie es weitergeht und welche Themen noch folgen.
Ja, ich auch. Ja, cool. Und grüß ganz lieb alle aus dem Santa, die mich noch kennen. Und wir werden es auf jeden Fall in die Shownotes verlinken. Genau, dass Eltern sogar auch wissen können, wo könnte ich Kinder und Jugendliche hinschicken oder Ärzte, Ärztinnen, die ja zur Santa ins Allgäu, ins Gute Jugendliche zum Beispiel mit Adipositas schicken möchten, aller Altersklassen. Also kleine begleitet und große unbegleitet. Ja, und dann super. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Das war's für die Folge. Ich freue mich und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
Danke auch von meiner Seite. Grüße nach Berlin.
Tschüss.
Tschüss.
So, die erste Interviewfolge ist zu Ende und im Kasten. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, Fabienne, zuzuhören. Und ihr habt eure Fragen auch wiedergefunden. Wir haben uns auf jeden Fall größte Mühe gegeben. Aufgrund der Zeit sind jetzt nicht ganz alle reingekommen, aber sehr, sehr viele. Insofern, ja, freue ich mich auf genauso viel Beteiligung beim nächsten Mal und wünsche euch jetzt eine schöne Woche und gebt mir Feedback, wie ihr es fandet. Bis dahin, ich freue mich. Euer Taeyong Cienterra.